Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Werbung Ende.
Es ist Dienstag, der 4. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine – Die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz.
Nun wird der russische Präsident Wladimir Putin heute bei einer Online-Konferenz der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit mit seinen wichtigsten Verbündeten sprechen, vor allen Dingen mit dem chinesischen Präsidenten Xi, dessen Unterstützung er ja dringend braucht. Was erwarten Sie? Wird Xi an Putin festhalten, obwohl er nach der Meuterei der Wagner-Söldner irgendwie geschwächt ist? Oder planen die Chinesen schon mit Alternativen und für die Zeit nach Putin?
Also ich denke, dass die Chinesen genau das sicherlich machen, also die sich Alternativszenarien überlegen, was passiert, wenn das gesamte Regime entweder, da kann man sich ja unterschiedliche Szenarien vorstellen, zusammenbricht, zwar weiterhin existiert, aber instabil wird, die Machtverhältnisse nicht mehr so klar sind, wie sie vielleicht bis vor ein paar Wochen noch gewesen sind. Also ich glaube schon, dass man in Peking zurzeit einfach unterschiedliche Szenarien einfach mal durchspielt, um zu gucken, wie wirkt sich das auf unsere Interessen, also auf die chinesischen Interessen letztendlich aus und wie unterstützen wir Moskau jetzt in Zukunft eigentlich dann noch. Das Treffen selber, das wir da jetzt heute haben, ist, glaube ich, ist zweierlei. Ist erstens ein bisschen so ein PR-Gag, alles ist normal. Ich denke, das wird schon vor einigen Monaten angesetzt gewesen sein und man will natürlich Normalität ausstrahlen damit, dass man das stattfinden lässt. Und es ist ja auch der Versuch gewesen, das hat man ja 2001 gegründet, diese Organisation Russland und China zusammen, sind sozusagen die Shareholder, die gleichzeitig oder die sozusagen die Vorsitzenden, die gleichzeitig dann halt viele zentralasiatische Staaten eingeladen haben, womit man versucht, so ein bisschen so ein Pendant einer Institution, einer Alternativinstitution zu den westlichen Organisationen einfach zu schaffen. Und auch das ist ja ein Versuch, ich will nicht sagen Normalität, aber zu sagen, es gibt eine Alternative, wir sind nicht alternativlos, es muss nicht jeder in die westlichen Institutionen und Organisationen, dazu zählt auch die UN aus der Sicht einiger Staaten, sondern es gibt Alternativen. Und ich glaube, dieses Narrativ will man hier bedienen. Ich glaube nicht, dass es da zu einer offenen Auseinandersetzung oder auch nur so, wie soll man sagen, so Nadelstichen, glaube ich, kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man ja letztendlich auch dann vor der Öffentlichkeit, die wir dann darstellen, da sich eine Blöße geben würde.
Zumal das Ganze ja wohl online stattfindet, also Herr Putin es von seinem Schreibtisch aus betreiben kann. Aber trotzdem sieht es ja im Moment so aus, als ob sich dieses Regime erstaunlich schnell stabilisiert hat. Der Verteidigungsminister Shoigu, das ist ja der Lieblingsgegner von den Wagner-Truppen und von Prigozhin, ihrem Chef, ist wieder öffentlich aufgetreten und ziemlich selbstbewusst. Dmitri Medvedev droht wieder mit Atomkrieg. Es scheint alles so zu sein, wie es vorher ist.
Ja, man kann auch sagen, man sieht eine Ablenkung. Die Frage ist das ein Ablenken, also ne, das Drohen mit Atomwaffen und so, das kennen wir ja, das war in den letzten Monaten ja eine beliebte Möglichkeit, um einfach den westlichen Öffentlichkeiten ein mediales Stück Fleisch hinzuschmeißen und da sich dann sozusagen dabei zuzugucken, wie der Westen da sich drüber hermacht. Warum macht man das? Also entweder, weil man tatsächlich Zeit gewinnen will und nicht weiß, wo man hin will, oder weil man sich selber eben alternative Zeit zum Umbau damit erkaufen will. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man einfach sagt, wir versuchen die Macht neu auszubalancieren im Kreml, versuchen auch die Wagner-Leute neu aufzustellen. Also ich bin zurzeit, also ich bin in Anführungsstrichen noch nicht fertig mit Wagner im Sinne von, die werden sicherlich in der Politik in Moskau keine Rolle mehr spielen, haben sie vorher aber auch schon nicht. Auch wenn Prigozhin ganz gerne einen Posten gehabt hätte, der war verurteilter Verbrecher, das macht es extrem schwierig, wenn nicht unmöglich, das zu machen. Aber sie sind ja ein wichtiges Instrument der internationalen Einflussnahme, die da stattfindet. Und ich glaube, also mein Tipp wäre, dass Moskau zurzeit einfach diese Strukturen ein bisschen umbaut, um da wieder Herr der Lage zu werden. Und damit auch sozusagen die Außenwirkung zu stabilisieren. Ob sich parallel dazu der Laden selber sozusagen in so einem Schmorbrand selber weiter abfackelt, ohne dass man es jetzt großartig sehen würde als ein großes Feuer, kann ich mir vorstellen, es wäre jetzt aber totale Spekulation. Dafür bin ich sozusagen nicht derjenige, der diese Bewegungen gut genug deuten kann, die sich da zurzeit möglicherweise vollziehen.
Im Moment sieht es ja so aus, als ob Herr Shoigu vielleicht sogar recht hat und dass es auf den Verlauf des Krieges und die Lage an der Front keinen so großen Einfluss hat, was da in Russland passiert ist. Man sieht ja, dass die ukrainische Armee offensichtlich nur sehr, sehr langsam und unter großen Verlusten vorankommt. Gleichzeitig heißt es immer, dass neu aufgestellte, besonders kampfstarke Verbände der Ukraine noch gar nicht eingegriffen haben. Können Sie erklären, warum das so ist? Warum die Ukrainer dann ihre besten Truppen zurückhalten?
Naja, weil man immer noch auf der Suche ist, nach dem richtigen Weg rein. Ne? Also dass man testet sozusagen, wo in der Wand, vor der man steht, wo diese Wand sozusagen am dünnsten ist oder ein Loch da drin ist oder wie man es reinschlagen kann. Und dann, wenn man das Loch aber drin hat, wenn man, ich versuche es mal mit einem meiner schrecklich beliebten Bilder, wenn sie sozusagen dann mit dem Vorschlaghammer ein Loch eingeschlagen haben, dann aber keine Kraft mehr haben, durch dieses Loch durchzugehen, weil sie alle Kraft darauf verwendet haben, dieses Loch da reinzubrechen, dann ist ja nichts gewonnen. Also sie müssen ja im Grunde genommen die Möglichkeit haben, nachzulegen. Wir haben ja in den vorherigen Monaten immer wieder über so Offensive und Kulminationspunkte gesprochen. Also Kulminationspunkte als der Moment, in dem der Vortrieb einer Armee zum Stillstand kommt, weil die Gegenkräfte sozusagen das neutralisieren. Und das will man natürlich so lange wie möglich vermeiden. Das heißt, man sucht immer noch den Eintrittspunkt oder da, wo man sozusagen mit dem Vorschlaghammer am besten durchkommt. Da gibt es jetzt hier und da Hinweise, dass das möglicherweise geschehen sein kann. Und dann, wenn man diesen Punkt hat oder die Punkte, das können ja auch mehrere sein, dann wird man sicherlich diese Kräfte zum Einsatz bringen. Aber auch dann ist nochmal die Überlegung, mache ich es eben an einem Punkt oder an zwei Punkten oder fahre ich zwischen zwei Schwerpunkten hin und her, dass ich zeitlich begrenzte Schwerpunkte in meiner militärischen Kraft sozusagen lege. Das sind alles Dinge, wie soll ich sagen, da stehen wir zurzeit ein bisschen als ohnmächtige Beobachter weiterhin davor und müssen das einfach ertragen, dass die Ukrainer eben keine verantwortungslosen Vorstöße wagen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sie es mit einem Gegner zu tun haben, der halt auch dazugelernt hat. Der dazugelernt hat und Zeit gehabt hat, sich aufzustellen und wo es tatsächlich eher darum geht, nicht jetzt schnellen Erfolg zu haben, sondern zu gucken, wie verhält sich mein Gegenüber, wie moralisch gefestigt ist der eigentlich? Laufen die Leute davon, ganz praktisch, oder verteidigen die Schützengräben, die sie drin sind? Weil ein Schützengraben ohne Schützen ist halt dann auch nur noch ein Graben. Der ist halt nicht mehr so richtig gefährlich. Ne? Und das sind aber die, kommen wir auf das andere Bild zurück, die Frage sozusagen Froschperspektive, Vogelperspektive. Da sieht man auch jetzt in den sozialen Medien hier und da kleinste Nachrichten über Durchbrüche oder über Einnahmen von Schützengräben, wie viel das im Gesamten ausmacht. Darüber legt sich zurzeit immer noch der Nebel des Krieges. Und weil man dann so vorsichtig sein muss, kommt man auch nicht zu gesichert großen Zahlen des Fortschrittes irgendwie in Kilometern oder 10 Kilometern, die da sozusagen als Fortschritt jeden Tag gemacht werden.
Aber trotzdem bleibt dann die Erwartung, dass es jetzt irgendwie keinen kontinuierlichen Kriegsverlauf gibt, sondern dass die ukrainische Armee dann an irgendeinem Punkt mit allem, was sie hat, an einer oder zwei Stellen versuchen wird, den Durchbruch zu schaffen und dass wir dann eine Aktivität auf einem nochmal ganz anderen Niveau als jetzt sehen werden.
Ja, das schon. Das ist, glaube ich, schon, dass man dann im Grunde genommen, einfach sozusagen einen Keil hat, der mit sehr viel Kraft dann einfach vorangetrieben wird. Ne? Also wo man mit den Hammer in der Hand versucht, so mit so viel Kraft wie möglich voranzutreiben. Dabei wird es dann wieder Verluste geben und irgendwann kommt es dann zum Stillstand. Ich glaube, was man allerdings immer noch als Bild sozusagen vermeiden muss, ist zu glauben, es wird ein Ende dieser Offensive geben, ist nicht das Ende aller Offensiven und ist auch nicht das Ende des Krieges. Ich glaube, darauf muss man immer noch ganz klar den Punkt machen. Das hat ja Selenskyj, glaube ich, diese Woche auch nochmal gesagt. Ich mach's mal mit meinen einfachen Worten. Ohne die Krim fehlt uns was. Ohne die Krim kann der Krieg nicht zu Ende gehen. So, und damit ist relativ klar, selbst wenn sie keine Kraft mehr in ihrem Vorschlaghammer haben, ist der Wunsch und das politische und militärische Ziel Krim deswegen nicht vorbei. Man wird dann wieder aufsparen, militärische Energie, und wenn es das nächste Mal geht, wird man wieder loslegen.
Sie haben sich eben auf Zelensky bezogen. Der hat ja wohl jetzt wieder mit Olaf Scholz telefoniert, hat sich wohl freundlich bedankt für die Unterstützung und wie viele Menschen das Leben gerettet hätte, insbesondere die Luftabwehr. Und gleichzeitig aber erwartet er und fordert er, dass der Westen noch in ganz anderem Umfang liefert als bisher, insbesondere Kampfflugzeuge, um die Ukrainer so auszustatten, wie er sagt, was sie braucht, um diesen Krieg gewinnen zu können. Heißt das, dass wir vor der Alternative stehen, uns entweder auf einen langen, relativ statischen Abnutzungskampf einzustellen oder aber jetzt das liefern, was sie brauchen, damit es wirklich vorangeht?
Ich weiß nicht, ob das so eine Dichotomie ist, aber ja, ich glaube, die Hoffnung in Kiew ist, dass man aufgrund der bitteren Erfahrung, die man jetzt gerade macht bei dieser Offensive, dass es eben nicht so gut vorangeht und dass man sehr klar sagen kann, woran es liegt, warum es nicht vorangeht, nämlich zu wenig der Landausrüstung ist da und der Mangel an sozusagen an den Möglichkeiten, den Luftraum dicht zu machen, mindestens. Ich sage jetzt nicht mal Luftüberlegenheit für die Ukraine, aber den Russen die Luftüberlegenheit wegzunehmen oder die Lufthoheit wegzunehmen. Das wäre schon ein Schritt nach vorne. Und da ist ganz klar, wenn man das nicht kann, dann kostet das mehr Kampfkraft und dann kostet das deswegen auch mehr Menschenleben. Und deswegen ist, glaube ich, die Hoffnung in Kiew, dass man sagt, ihr seht doch, und es ist relativ einfach auch zu analysieren, warum wir nicht so vorankommen, wie wir eigentlich hätten vorankommen können, nämlich weil diese Sachen fehlen. Könntet ihr die jetzt bitte liefern? Dass man da den Moment nutzt, kann ich total nachvollziehen. Nochmal das, was Zelensky über die Krim gesagt hat, das bleibt das militärische Ziel der ganzen Geschichte. Also von daher würde ich, die Frage ist jetzt, ob die westlichen Staaten inklusive Deutschland sagen, okay, wir haben verstanden, im Prinzip würdet ihr nicht aufhören, erstens. Zweitens, der politische Kalender macht die Unterstützung irgendwann in 2025, wenn es einen neuen amerikanischen Präsidenten gibt, der da möglicherweise sich disengagen will, deutlich schwieriger. Also investieren wir lieber jetzt, als dass wir nachher die ganze Last tragen müssen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Deal, der angeboten wird. Wobei man da jetzt auch keine Wunder erwarten darf. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir nochmal sozusagen irgendein Scheunentor aufmachen und auf einmal stehen da 100 blitzeblanke neue Panzer drinne und Flugzeuge und die haben wir nur vergessen oder so. Das ist es nicht.
Aber was Sie sagen, läuft schon darauf hinaus, dass wir jetzt den Höhepunkt der Auseinandersetzung, auch der militärischen Auseinandersetzung, noch nicht gesehen haben und genauso noch nicht den Höhepunkt der Konfrontation zwischen Russland und dem Westen.
Höhepunkt ist so eine... Also muss das Höhepunkte haben. Ich glaube, das ist ja wieder so ein bisschen so eine filmische Interpretation, dass es so sein müsste. Ich kann mir eher vorstellen, dass man so eine kontinuierliche, also dass das Niveau der Auseinandersetzung immer mal wieder ein bisschen rauf und runter geht, aber es wird keinen Moment des wirklichen Friedens oder der Entspannung einfach geben. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Waffenstillstand sehen, was sozusagen alles runtergeht und dann geht es wieder hoch oder so. Ich glaube, das wird immer in so einem wabernden Zustand des Krieges gehen und je nach Kampfkraft wird das entweder sehr heiß sein oder aber es werden Scharmützel sein.
Aber die Zeiträume, in denen Sie da denken, sind schon eher Jahre als Monate. Also Sie würde es nicht wundern, wenn in 2 Jahren dort auch noch gekämpft wird.
Ja, nee, das würde mich nicht wundern. Ich glaube, der entscheidende Knickpunkt ist tatsächlich, sollten die USA ihre Unterstützung signifikant zurückfahren, was die Europäer dann in der Lage sind und bereit sind zu leisten. Und da sind die Europäer zurzeit noch ein bisschen wackelig, in Klammern, die Amerikaner sind es auch. Also es ist jetzt nicht so, dass die Europäer schlechter liefern als die Amerikaner. Die Amerikaner haben einfach absolut ein höheres Reservoir an Panzern, weil sie halt einfach so eine große Streitmacht haben. Und die haben halt viel noch in ihren Reserven stehen, was sie nutzen. Aber es ist auch endlich, was sie da haben. Und die sagen natürlich auch, pass mal auf, also wir haben auch noch ein paar andere Pläne und ein paar andere Verpflichtungen. Deswegen müssen wir schon haushalten bei dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Es ist und bleibt ein Wettlauf gegen die Zeit. Es ist halt bloß ein Marathon, es ist kein Sprint. Ne? Ein Sprint ist halt viel aufregender. Und da braucht man irgendwie sozusagen die Slow Motion. Beim Marathon brauchen sie ja keine Slow Motion, da möchten sie lieber nach vorne spulen, weil das Finish das Interessante ist. Die Realität lässt sich halt nicht komprimieren.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis dann.
Die Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.